Herzlich willkommen zu Spielmacher, Fußball von allen Seiten, der Podcast von 360 Media. Wir legen wieder los, es ist der erste in 2025. Wir sprechen auch in diesem Jahr mit Spielern und Trainern und, vor allem aber mit Menschen, die den Fußball in sich und mit sich tragen und Lust auf Fußball haben. Wir fangen in diesem Jahr ganz oben an, mal wieder ganz oben, und haben den Chef der drittgrößten Kraft in der Bundesliga, den Chef von Eintracht Frankfurt da, Axel Hellmann.
Herzlich willkommen.
Ja, freut mich sehr.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Mein Name ist Sebastian Hellmann und ich stelle die Frage: Sind wir eigentlich verwandt? Ich weiß es gar nicht.
Ich habe mich das die ganze Zeit schon mal gefragt, aber meine Hellmannswurzeln sozusagen liegen in der Breslauer Ecke. Ich weiß nicht, ob da welche von Ihnen liegen.
Um ehrlich zu sein, betreiben Sie Ahnenforschung eigentlich so ein bisschen? Also über das hinaus, dass es so aus der Richtung kommt? Also es gibt ja Leute so mit DNA-Tests und Stammbäumen und so.
Nee, habe ich noch nicht gemacht, aber es würde mich tatsächlich interessieren, weil es gibt durchaus noch den einen oder anderen Hellmann, der mich mal angefunkt hat und mich danach gefragt hat, aber wir konnten auf den ersten Blick keine familiären Übereinstimmungen feststellen. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, das muss ich irgendwann mal machen, wenn ich nach dem Fußball Zeit für sowas habe.
Ja, okay, verstehe ich. Also es gibt ja noch den Frank Hellmann, sehr netter Kollege, Journalist hier in Frankfurt. Ich habe mal geguckt, im Telefonbuch gibt es noch 10 in Frankfurt. Also immerhin, ich habe gedacht, es sind mehr eigentlich, weil Frankfurt ja auch relativ groß ist. Ich werde oft angerufen, es gab ja mal so eine Schlagzeile, der Hellmann geht zur DFL. Ne, so habe ich so ganz viele Anrufe und Nachrichten bekommen. Mensch, das wusste ich ja gar nicht. Glückwunsch. Da habe ich mir gedacht, nein, das bin ich nicht. Ja, also das ist der Axel Hellmann von der Eintracht, ne, der natürlich viele, viele Positionen inne hat. Ich stelle Sie gleich noch so ein bisschen vor. Aki Watzke hat mich auch zwei, drei Mal angerufen. Wir scheinen untereinander zu stehen in dem Telefonbuch von ihm.
Ja, das und hat er mir erzählt. Ja.
Und er fängt dann immer direkt an zu reden. Ja, pass auf, ich muss Folgendes sagen. Und fängt dann direkt an, aber bevor es ins Detail geht, sage ich immer, Herr Watzke, Sie sind wieder bei dem anderen Hellmann.
Ich glaube Ihnen kein Wort, Sie lassen ihn erst mal 10 Minuten reden, um dann aufzuklären und zu sagen, es ist ja schön, dass Sie mir die Innereien aus dem Liga-Präsidium
erzählt haben. Nein, überhaupt nicht. Haben Sie schon mit ihm gesprochen? Aki Watzke, ja?
Ja. Wir sind in Kontakt, wir sehen uns auch in kurzer Zeit.
Ah, okay, wir sind ja beide bei der DFL im Präsidium engagiert. Wird es ein gutes Fußballjahr für alle, bevor wir speziell zu Frankfurt kommen?
Ich glaube, es wird ein gutes Jahr in der Summe, weil ich weiß jetzt auch nach der Verteilung beziehungsweise nach der Ausschreibung auf der Medienseite, dass wir relativ stabile Verhältnisse haben werden im deutschen Profifußball in den nächsten Jahren. Das war ja ganz entscheidend, weil es gab ja auch ein paar apokalyptische Szenarien. Oh, was machen wir, wenn wir am Ende nur einen Medienanbieter haben und wenn möglicherweise die Gesamtsumme nicht unseren Vorstellungen entspricht? Wir werden jetzt in eine Verteilungsdebatte gehen, die sicherlich, das ist immer so, wenn der Bär erlegt ist, wollen alle natürlich ein großes Stückchen von dem Fell abhaben. Werden wir sicherlich in eine härtere Verteilerdebatte gehen, aber ich glaube, das wird ein bisschen ruckeln am Anfang des Jahres und dann wird es ein gutes Jahr.
Club-WM gibt es auch noch?
Club-WM gibt es auch noch.
Wären Sie da gerne dabei?
Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir da Pause haben. Möglicherweise würde ich es irgendwann mal anders sehen, wenn wir auch über die ein oder andere Ausweitung unseres Kaders andere Möglichkeiten hätten. Aber in unserer Situation wäre das total Gift, weil wir darauf nicht ausgelegt sind.
Mhm. Sind Sie Apokalyptiker oder sind Sie jemand, der optimistisch in Dinge reingeht? Weil ja. Sie das gerade angesprochen haben, das ist mit den Szenarien...
Kompletter Optimist. Also ich halt überhaupt nichts von Weltuntergangsszenarien. Man muss sie manchmal mitdenken und ich mag das schon, Dinge vom Ende her zu denken. Also bei allem, was man macht, sich zu überlegen, wo führt das eigentlich hin, was löst das aus, was bewirkt das. Manchmal kommt man dann zu trüben Erkenntnissen, weil man davon überzeugt ist, dass das schwierig werden kann. Aber alles in allem bin ich mit dem Glas-Voll-Ansatz oder Halbvoll-Ansatz viel besser gefahren als mit dem Glas-Leer- oder Halbleer-Ansatz.
Also wenn Sie alles vom Ende Richtung Anfang denken, dann denken Sie jetzt, Frankfurt war zweimal Deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger und kommen dann so langsam in die Jetztzeit oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich komme dann in die traurige Realität, meinen Sie?
Nein, gar nicht.
Nein, also...
Brauche Ziele.
wenn man Dinge vom Ende her denkt, kann das manchmal Träume und Visionen zum Denken haben, aber es ist eher so, es geht dann um konkrete Prozesse und Projekte. Also was wollen wir erreichen? Wenn wir deutscher Meister werden wollen, nehmen wir das mal, das ist ein gutes Beispiel, dann wissen wir, wo wir sein müssen, um das schaffen zu können, und dann wissen wir auch in der Gegenwart, dass der Weg noch super weit ist, um sowas zu erreichen, weil wir einfach eine Konkurrenz haben, die auf absehbare Zeit und ganz sicher auch über die Zeit, in der ich Verantwortung tragen werde, bei Eintracht Frankfurt hinaus wirtschaftlich stärker aufgestellt sein wird. Und wenn wir das auskompensieren wollen, so wie beispielsweise das auch Bayer Leverkusen geschafft hat, in dieser einen Saison, in dieser einen vielleicht innerhalb von 20 Jahren, weil ich mir nicht sicher bin, ob das so zu wiederholen ist, dann muss halt alles stimmen. Aber es kann auch bei uns irgendwann eben einfach mal alles stimmen.
Gibt es da einen zeitlichen Rahmen?
Als ich anfing bei der Eintracht 2001 als Mitglied des Präsidiums.
Ja, angefangen haben Sie ja vor 50 Jahren als Turner.
Das stimmt, aber ich will mal sagen, als ich aktiv quasi in einem Vereinsamt war, haben meine Freunde, mit denen ich damals sozusagen die Fan- und Förderabteilung gegründet habe, gesagt, aber eins müssen wir schon schaffen. Du musst es möglich machen, dass wir irgendwann wieder deutscher Meister sind. Und ich habe gesagt, okay, ich arbeite dran und das machen wir. Es war natürlich hochgradig naiv, weil ich habe überhaupt gar nicht gewusst, wie sozusagen die Innereien im Fußball funktionieren. Und natürlich, also wirklich die Innereien und die Schwerkräfte, und habe bitter lernen müssen, dass sehr viel natürlich mit der wirtschaftlichen Schlagkraft zu tun hat. Noch mehr, als ich erwartet hatte. Und heute weiß ich, um diesen Titel zu holen, brauchst du gute Ressourcen, aber du musst top organisiert sein und top gemanagt sein.
Wir haben hier gerade Charlie Körbel getroffen im Foyer bei Ihnen. Also der war ganz strahlend, optimistisch, blickte der nach allen Seiten sozusagen. Also ein super Typ im Übrigen. Also,
Charlie ist der eigentliche lautlose Boss von Eintracht Frankfurt
ist seit vielen. So?
Ja, es gibt einen Satz, den er nicht gerne hört, aber hinter vorgehaltener Hand gerne sagt. Das ist nämlich, ist mir doch wurscht, wer unter mir Vorstand ist. Mhm. Und er ist auch der Einzige, dem wir das durchgehen lassen.
Okay, das verstehe ich. Aber super, super netter Mann. Und stand hier gerade, als wir reingekommen sind, ein bisschen geplauscht über die Fußballwelt. Das ist natürlich immer toll, wenn man solche Leute einfach mal so zwischendurch trifft. Also diesen Podcast, wenn ich das kurz noch sagen darf, den gibt es jeden zweiten Donnerstag. Und überall, wo es Podcasts gibt, also unbedingt reinhören. Und lange Takes gibt es auch bei Sky, also reinhören und reinsehen. Wir würden uns freuen. Und es ist ja jetzt gerade Anfang Januar. Und Mamouche ist noch da, also heute, jetzt, wo wir reden. Nur, dass Sie sagen, der ist weg.
Ja, also ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass er da ist. Ich habe nichts anderes gehört. Und ich habe jetzt auch nicht den unmittelbaren Verdacht, dass der morgen weg ist. Also ich werde mich an diesen hitzigen Spekulationen natürlich nicht beteiligen. Wir wissen natürlich, dass das ein außergewöhnlicher Spieler ist, der Begehrlichkeiten weckt, und Begehrlichkeiten entwickeln immer Preisschilder. Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass wir nicht schwach werden würden bei guten Preisschildern. Sind wir in der Vergangenheit schon geworden. Aber sehe ich das jetzt unmittelbar auf uns zukommen? Nein.
Sprechen wir gleich noch etwas detaillierter drüber, über die Preisschilder. Da hingen ja ein paar schöne dran, auch in den letzten Jahren. Ich stelle Sie kurz vor, für die Sie vielleicht nicht hundertprozentig kennen. Also viele kommen ja aus dem Fußball und wissen, dass Sie in Würzburg geboren sind. 1971 aufgewachsen im Westend in Frankfurt. Jurist geworden in Würzburg, in Bristol und in Berlin ausgebildet worden. Seit 2021 im Präsidium. Wenn irgendwas nicht stimmt, kurz unterbrechen bei Frankfurt, ab 2012 im Vorstand und Chef seit 21 und seit 22 auch im DFL-Präsidium. Das stimmt alles.
Ja, 2001 ins Präsidium von Eintracht Frankfurt gekommen.
Ja, genau, stimmt, ja. Drittgrößte Kraft, habe ich eben schon gesagt. Spürt man das? Fühlen Sie das? Muss man das den Leuten noch erklären? Oder ist das überall bekannt?
Zunächst mal begreife ich die Eintracht nicht nur als Profifußballclub. Das ist ganz wichtig, weil jeder Club hat ja einen anderen Antrieb, warum er Dinge so werden lässt und sich so entwickelt. Da ist ja kein Club wie der andere. Bei uns ist das so, wir kommen aus einer Mehrspartenlogik. Bei uns ist Fußball eine von über 50 Sportarten. Die Eintracht ist der größte Mehrspartensportverein der Welt, der eine Profifußballmannschaft hat mit knapp 150.000 Mitgliedern. Wir sind in der Stadt an über 60 Sportstätten verankert. Das heißt, der Club hat eine extreme Tiefe und Breite Dort macht man quasi von der Wiege bis zur Bahre Sport. So habe ich ja auch angefangen als quasi junger Dreijähriger das Turnen versucht. Meine Eltern waren in dem Club engagiert und man kommt sozusagen zu Eintracht Frankfurt in jungen Jahren und man wird quasi im Sarg beerdigt mit Eintracht Frankfurt. Man geht nicht aus diesem Club raus und man ist mal Fußballfan, vielleicht ein Leben lang, aber man ist aktiver Sportler, passiver Sportler, Funktionär oder andere Dinge. Das ist total wichtig, um zu verstehen, was eigentlich Kraft bei Eintracht Frankfurt bedeutet. Das ist nicht nur, dass wir jetzt gerade mal sportlich auf dem 3. Tabellenplatz beim Männerfußball stehen und Tabellenführer aktuell bei den Frauen sind. Das ist eine Momentaufnahme. Viel wichtiger ist, dass der Club eine unglaubliche Kraft und Wucht entfaltet hat, die sich auf der einen Seite zeigt über die hohe Zahl von 20.000 aktiven Sportlern und auf der anderen Seite über 35.000, die im Camp Nou dann eine Mannschaft unterstützen. Das ist meiner Ansicht nach die wesentliche Kraft. Und ob wir da Dritter, Vierter, Zweiter, Fünfter sind, ist gar nicht so entscheidend, weil wenn Schalke oder Hamburg zurückkommen oder der 1. FC Köln, dann haben die auch viel Kraft in der Bundesliga. Deswegen, ja, wir sind ein wuchtiger Verein, aber ob dritte Kraft oder vierte ist für mich nicht so entscheidend.
20.000 aktive Sportler, nur 11 können spielen gegen St. Pauli jetzt am Wochenende. Der Dino aber eine kräftige Auswahl. Also früh zum Turnen gekommen bei der Eintracht. Mit 10, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, mit Papa zum ersten Mal ins Stadion.
Ja, dann, glaub etwas ich, früher.
Dann etwas
Kaiserslautern 3:1 1978.
Wer hat die Tore geschossen?
Das weiß ich gar nicht mehr genau, aber ich kann mich erinnern, dass ich hauptsächlich in den Fanblock bei Eintracht Frankfurt, also in den G-Block geguckt habe, mit diesen großen Schwenkfahnen, die es damals gab und nicht so sehr auf den Platz. Das hat mich ehrlicherweise mehr fasziniert.
Warum kein Turner geworden?
Talentbefreit, würde ich sagen. Ich habe aber auch bestimmte Dinge einfach gehasst, also Ringe. Boah, das war für mich eine Qual. Das Einzige, was ich wirklich konnte, war Barren. Für Boden war ich zu ungelenk und ich war relativ talentbefreit. Hm.
Also vielleicht auch zu groß dann am Ende. Wir sind ja beide ungefähr gleich groß und ungefähr gleich schwer. Ich weiß nicht, wenn...
Danke.
Wenn Sie jetzt bei Dino Topmöller auf die Waage müssten, rein theoretisch, und er würde feststellen, es wären jetzt über Weihnachten 2 Kilo mehr. Was kostet das? Wissen Sie das? Also das 100 Euro, 1000 Euro pro Kilo?
Oh, das weiß ich gar nicht. Wir haben eine andere Regel bei uns, wenn wir zu spät kommen. Ja. Das ist die Währung, auf die ich eher achte. Weniger die Kilo-Regel. Bei uns kostet, das muss man ganz klar sagen, eine Minute zu spät kommen 500 Euro als Spende in den Verein. Und das ist eine harte Regel.
Da wäre ich ja jetzt 7.500 Euro reicher.
Ja, aber das ist kein offizieller Eintrachttermin, sondern das ist quasi ein Schadenstermin.
Okay, verstehe. Nein. Sind Sie pünktlich?
Nein. Ich spende gern.
Okay. Woran liegt das? Sind Sie, ich weiß ja, und ich habe jetzt auch in den ganzen Vorgesprächen und in unseren Recherchen festgestellt, dass Sie ein sehr strukturierter Mensch sind. Da würde man ja Pünktlichkeit dann eher auch zur Strukturiertheit dazu rechnen. Warum gelingt es trotzdem nicht?
Weil ich tatsächlich versuche, jede Minute von Arbeitszeit auszuschöpfen, damit ich in den Momenten, in denen ich mal nicht arbeiten will, dann auch meine Ruhe habe. Also ich versuche sehr viel reinzupacken und wenn ich ehrlich bin, ist es vielleicht auch manchmal eine Schippe zu viel. Hm.
Selber Fußball gespielt?
Auch vergleichsweise talentbefreit, auch sozusagen im Jugendfußball. Deswegen halte ich mich auch aus manchen Debatten raus, bei denen ich merke, da gibt es wirklich eine Fachkraft und fachmännische Betrachtung, die sich meiner Wahrnehmung entzieht. Aber bis vor etwa 6-7 Jahren auch noch hobbymäßig, regelmäßig gespielt. Und zumindest meine linke Klebe war berühmt-berüchtigt.
Ich bin auch Linksfuß. Das hat mich teilweise in die Mannschaften gespielt, weil es gab damals keinen. Ich gesagt, wer kann links? Da waren nur zwei, da war man gesetzt. Das war ein großer Vorteil. Also ja. Für mich jedenfalls.
Nein, ja. Zu 100%. Es war immer ein Vorteil, weil Linksfüßer gab es damals, in den 80er Jahren nicht so viele. Ja, weil man auch noch nicht auf beidfüßige Ausbildung so einen Wert gelegt hat. Davon habe ich profitiert, aber nicht in dem Maße, dass irgendwas Brauchbares dabei rausgekommen wäre.
Welche Position waren Sie? Eher der Messi oder der Tuta oder der Theater? Nee,
linkes Mittelfeld war eher so die... Okay. Die Position.
Ja. Und warum kein Talent? Also, oder wer hat das festgestellt? Der Trainer oder ja. Sie selber? Oder?
Also Talent, ich habe eine Zeit auch quasi mit Alex Schur in der Jugend gespielt und der große Unterschied zwischen ihm und mir war, dass er fleißigst die Vorbereitung gemacht hat und immer der Erste, also der war unglaublich diszipliniert und engagiert und ich hatte einfach keine Lust, mich im Sommer auf Asche mit Stollen zu quälen und 4 Wochen keinen Ball zu sehen. Da hat mir die Disziplin gefehlt und die Begeisterung für physische Vorbereitung.
Mhm, verstehe. Also eher Eisdiele, Freibad, Flipflops.
Auf den Punkt.
Tatsächlich. Gut, nicht, dass ich es gewusst hätte, auf keinen Fall. Ein Sohn spielt Fußball, auch bei der Eintracht, der ist Torwart in der U-Mannschaft. Muss der Trapp-Fan sein, qua Dekret?
Nein, überhaupt nicht. Und das Gute ist, dass es da auch immer eine gesunde Distanz gibt. Der hat natürlich all die Kollegen und auch Profikollegen schon erlebt und hat dazu seine Meinung. Aber wir reden eigentlich darüber ganz wenig, weil auch aus gutem Grund und insbesondere aufgrund meiner Rolle ich mich auch raushalte aus allen sportlichen Fragen und sportlichen Themen. Und ich würde auch mal tippen, dass er für die Zukunft andere Pläne hat, als Berufsfußballer zu werden.
Aber er möchte, wenn ich das weiß, doch mal das Land wechseln?
Ja, genau.
Also über den großen Teich und dann da
genau,
kicken?
Er bewirbt sich gerade bei amerikanischen Universitäten, um dort zu spielen und natürlich das mit einem Studium zu verbinden.
Mhm. Spielt das für Sie eine Rolle, dass es jetzt bald wieder Trump-Land ist da unten oder ist es egal? Oder wird das diskutiert zu Hause? Also
ja, wir haben schon auch darüber geredet, was eigentlich, also erstmal, was Amerika ausmacht. Man darf und muss auch vorsichtig sein, Amerika nicht zu reduzieren, die USA nicht zu reduzieren auf eine Wahlentscheidung, die von der großen Mehrheit der US-Amerikanerinnen und Amerikaner getroffen worden ist. Gleichwohl wird man schauen müssen, was sich dann quasi im transatlantischen Verhältnis abspielt und wie sich es runterbricht auf Wirtschaftsbeziehung, politische Beziehung, sportliche Beziehung, auch Beziehungen, um am Ende ein Studium aufnehmen zu können. Ich glaube, das ist meine Hoffnung, ist aber auch mein Wunsch, dass alles nicht so heiß gegessen wird, wie es im Moment gekocht wird.
Aber gut, man setzt sich ja mit den Dingen auseinander, besonders wenn man dann ein Kind da irgendwie Richtung USA schickt, dass dann alles gut wird. Sie waren ja selber auch Fan im G-Block dann mit Kutte und Schal oder wie muss ich mir das vorstellen?
Eine Kutte hatte ich nie. Die Zeit war fast schon vorbei, als ich sozusagen richtig aktiv war. Ich bin ja zwar immer zum Fußball ab und zu gegangen, aber so Mitte der 80er, eigentlich erst in einem Alter von 14, zu einem wirklichen regelmäßigen Fan geworden mit regelmäßigen Besuchen im Stadion und dann natürlich auch im G-Block, weil es halt irgendwie cool war und da jeder rein wollte. Es gab Spiele, wo das nicht ging. Da musste man sich eine H-Block-Karte, das war der angrenzende Block im Alten Waldstadion, besorgen und dann über den Zaun steigen. Ehrlicherweise hat das auch keinen wirklich interessiert. Also es gab die Situation, zweite Halbzeit waren die Einlasskontrollen dann nicht mehr da. Dann ist man, wenn es knapp war, im Taschengeld mit der Bahn zur zweiten Halbzeit ins Waldstadion und dann konnte man irgendwie...
Umsonst sich, gucken?
Genau.
Dann konnte man
sich irgendwie reinschleichen, hat aber auch jetzt irgendwie keinen interessiert, weil es gab da keine Security, es gab auch keinen mehr, der das kontrolliert hat. Dann ist man in den H-Block und über den H-Block in den G-Block. Also das, was ich jetzt gemacht habe, ist eigentlich für Fans aus der Zeit üblich. Das war jetzt auch nichts Radikales oder Besonderes, sondern das war so. Und dann war man im G-Block und hat mal beobachtet, wo die verschiedenen Fanclubs stehen und wer da was zu sagen hat. Damals gab es einen Seemann, der dann Erbarme zu spät die Hessekom angestimmt. Das fand ich ganz toll. Nach dem wurde gerufen, der wurde dann hochgehoben. Der hat dann sozusagen den Block quasi in Wallung gebracht. Und das ist eine Zeit, in der ich quasi wirklich zum, man kann sagen, absoluten Eintracht-Fan geworden bin, weil wir haben zwar keinen guten Fußball gespielt, sondern eher Abstiegskampf bis hin zur Relegation. Damals 88, 89 in Saarbrücken mit Ach und Krach die Liga gehalten. Aber ich fand es eine extrem lebendige Zeit. Und es wird ja heute immer so gesagt, der Fußball und da ist passiert so viel Gewalt und die ganze Pyrotechnik und. Wer in den 80ern in den Stadien sozialisiert worden ist, mit einer erheblich niedrigeren durchschnittlichen Zuschauerzahl, der kann heute nur müde drüber lächeln, wenn wir über Gewalt heute in und um das Stadion sprechen. Weil ich kann mich an kein Spiel erinnern in den 80ern, wo es nicht irgendwo am Bahnhof oder im Stadion wirklich zwischen rivalisierenden Fangruppen gekracht hätte. Also wir müssen die Dinge in die Relation sehen. Und damals waren im Stadion bei uns keine 60.000 Zuschauer, sondern vielleicht im Durchschnitt 28.000. Und gegen Bochum an einem verregneten Novembertag, sage ich immer, bei 3 Grad.
Ohne Dach?
Ohne Dach und einem 0:1 durch Ata Lamek in der 68. Minute ist man dann bei 8.000, 9.000 Zuschauern auch nicht begeistert und entflammt nach Hause gegangen. Man war trotzdem 14 Tage später wieder da, hat sich mit Freunden getroffen, dann mal ein Bierchen getrunken. Das ist eine Kultur, in der ich quasi zum Fußball gekommen bin.
Ich sehe Ihre Augen da schon ein bisschen leuchten, wenn Sie von der Zeit sprechen.
Ja, aber ich glaube, das ist bei allen so, die zurückschauen auf ihre Jugendzeit und dann auch sowas erlebt haben wie so wirkliche Gemeinschaftserlebnisse. Es ist ja nicht nur so, dass einen Siege irgendwie zusammenbringen, sondern die Zeit bei Eintracht Frankfurt Mitte der 80er war eine Zeit der Tristesse. Durchaus auch eine Zeit der Tristesse, die wir dann nochmal hatten Ende der 90er. 2000er, wo wir zwischen der ersten und zweiten Liga hin und her pendelten, da haben wir hier auch mal gegen den VfB Oldenburg vor 7.000 Zuschauern gespielt, während in Dortmund schon irgendwie 60.000, 70.000 quasi eine Mannschaft mehr oder weniger zur Champions League zugejubelt haben. Man muss verstehen, das ist auch für mich ganz wichtig heute bei der Arbeit im Fußball, es gibt nicht nur, wenn man mal von Bayern München absieht, für einen geordneten Traditionsclub mit der gesamten Erfahrung und diesem kollektiven Gedächtnis nur eine Phase des Erfolgs. Unsere Geschichte bei Eintracht Frankfurt, wie die von Köln und Hamburg und Schalke, ist auch eine des kollektiven Leidens und der Ups and Downs. Und ich finde, das ist ein Aspekt, der heute sehr zusammenschweißt in diesen Gruppen.
Also die, die den Podcast hören oder sehen, klettert nicht von Block H in Block G oder versucht im Stadion irgendwie andere Dinge zu erreichen. Das ist heute nicht mehr möglich und es wird fleißig kontrolliert bei der Eintracht. Wir sind ja auch ab und zu mit Sky dann da und wissen, dass das alles in geordneten Bahnen läuft. Ne? Aber Fußballromantiker ist man dann, wenn man so groß wird.
Das bin ich, aber ich kann das ehrlicherweise von Entscheidungen, die auch für den Club zu treffen sind oder für die Liga schon trennen, weil nicht alles, was romantisch ist, wird weiter bestehen.
Und ist auch nicht gut. Also
ja.
Ich stelle mir das gerade vor, weil wenn jetzt die harten Jungs, also es gibt ja jetzt nicht nur Schäfchen bei der Eintracht oder wie in anderen Clubs auch, wenn die dann kommen und sagen, Mensch, Herr Hellmann, wir müssen mal reden da mit den Fans, das müssen wir so und so machen. Wie ist die Kommunikation? Ist das vernünftig? Ist das, weil dieses Fanorientierte, das haben Sie ja mit groß gemacht, ist das dann, holt sich das da wieder ein vielleicht sogar?
Also ich sehe das nicht so, weil ich finde, wir haben natürlich auch in unserer Fanszene Gruppen, die, wie man so schön sagt, durchaus problematisch sind, weil sie kein für sich geklärtes Verhältnis zur Gewalt oder ein Bekenntnis zur Gewaltfreiheit abgeben. Aber das ist alles sehr, sehr heterogen und das ist nicht so, da gibt es klar eine Hooligan-Gruppe und die Ultras sind so und dies und das. Es ist ein total diffuses Bild. Und was noch nie geholfen hat, ist, in Schubladen zu stecken und die Dinge vereinfacht zu lösen, indem man sagt, so muss es sein oder so muss es gestaltet werden. Daran glaube ich nicht. Sondern woran ich glaube ist, dass man die Menschen, die dort auch in ihren Gruppen eine Bindung und eine Leidenschaft für das haben, sehr, sehr ernst nimmt. Und sehr, sehr ernst nimmt heißt, dass man mit ihnen spricht. Und wenn man mit ihnen spricht, kann man das auch nicht aus so einer belehrenden Position machen, sondern da muss man versuchen auch zu verstehen, was die Menschen antreibt. Gleichwohl gibt es bestimmte rote Linien, die von uns eingehalten werden müssen, weil wir schlichtweg Veranstalter sind. Wir tragen eine rechtliche Verantwortung in der Gesellschaft, aber auch beim Spiel. Nur was nicht hilft, ist, wenn man glaubt, man würde irgendwelche Gruppen kollektiv ausschließen, rausnehmen oder Verbote aussprechen. Das hat noch nie funktioniert und wird auch bei Eintracht Frankfurt nicht funktionieren.
Also Eintracht steht ja jetzt gut da. Sie haben die anderen eben schon angesprochen, Hertha, HSV, Schalke, Köln, andere gibt's auch noch, die sind im Moment in der zweiten Liga. Die Struktur ist so schwierig, auch bei den Vereinen, dass sie genug Kraft haben, im Moment anscheinend jedenfalls, um wieder dahin zu kommen, wo die Eintracht ist. Warum ist das so?
Das ist ein sehr komplexes Thema, das kann man nicht in 3, 4 Sätzen beantworten. Ich will es trotzdem mal versuchen. Alles beginnt quasi mit der Struktur innerhalb eines Clubs. Ich sage immer, die Interessen müssen ausgewuchtet sein. Wenn du in einem Club eine Situation hast, dass immer wenn die einen quasi reingewählt worden in die Verantwortung, alles über Bord werfen, was die Vorgänger gemacht haben. Das gilt im Politischen, aber auch im Sportlichen. Tauschst du Trainer, Sportdirektor und Mannschaft aus, das kostet unheimlich viel Geld und führt dazu, dass sich eine Strategie, die du vielleicht mal über 3-4 Jahre angelegt hast, ab dem Jahr 2 wegen Erfolglosigkeit nicht mehr durchsetzt und über den Haufen geworfen wird. Da fängst du wieder von vorne an. Wir haben quasi von der Satzung der Eintracht, wo es auch ein ausgewogenes Verhältnis gibt, wie Leute gewählt werden können. Ich habe ja angesprochen, die über 50 Sporttreibenden und die Fans. Das sind zwei Seiten einer Medaille bei Eintracht Frankfurt. Die eine Seite kann aber nicht ohne die andere. Die innere Mechanik ist so, dass beide Seiten oder wenn man überhaupt von Seiten sprechen will, in der Mitgliedschaft sich auf Kandidaten verständigen müssen über Gremien, die dann quasi zu einem Präsidenten führen. Du hast also nicht, du machst eine Versammlung und da wird einer gewählt und der steht auf und bierselig, weil alle 10 Schoppen im Kopf haben sozusagen, kommt dann mal einer drauf, der es eigentlich nicht kann, sondern der Vorbereitungsprozess, um jemand in dieses Amt zu heben, ist so groß, dass du eigentlich die es nicht können, vorher schon aussortierst. Und das hilft uns extrem zur Stabilität. Das hat ein Peter Fischer, 24 Jahre Präsident sein lassen. Unglaublich lange Zeit bei einem Club wie Eintracht Frankfurt, vor allem wenn man sich die Jahre davor anschaut. Das hat jetzt zu einem Matthias Beck geführt. Das führt dazu, dass du stabile Verhältnisse in einem Aufsichtsrat hast, der schafft stabile Verhältnisse in einem Vorstand. Also diese Ableitung von Stabilität führt am Ende bis zu einem Mamouche.
Okay, das verstehe ich. Jetzt ganz runtergebrochen, sehr vereinfacht gesagt, je mehr die Fans mitbestimmen können, wer wann wie auf welchen Positionen ist in den Vereinen, desto schwieriger wird's. Kann man da klares Ja oder Nein hintersetzen?
Nee, kann man nicht, weil ich sag mal, je mehr Fans direkt Einfluss nehmen auf einer Mitgliederversammlung, um Leute dann in Entscheidungspositionen zu heben, umso schwieriger wird's. Du musst Fans, sollst Fans. Ich komme ja selber darüber.
Ja, ja, okay.
Über Gremien einbinden.
Verstehe ich. Ja, ja.
Aber was wir vermeiden müssen, sind sogenannte imperative Mandate. Das führt im Fußball zu nichts. Weil sonst entscheidet irgendwann eine Mitgliederversammlung, wen der Trainer aufstellen soll.
Ist das schon mal diskutiert worden? Ne?
Ist diskutiert
worden. Online, ne, mit der großen Community, Schwarmintelligenz kann man es dann auch nennen, je nachdem. Ne? Trainer fand das nicht so lustig, also Verein machen wir jetzt mal eine Klammer drum, wer es versucht hat. Aber sprechen wir über Sie. Wie ist der Job so? Läuft alles? Morgens Käffchen, ein bisschen Training gucken und dann...
Möglicherweise hat es das mal bei der Eintracht in der Vergangenheit so gegeben, in der Position, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Nein, ich bin ja auch jetzt quasi nicht für den Sport verantwortlich, sondern die Aufgaben sind ja ganz andere bei mir. Hier geht es um das sozusagen routinierte Durchlaufen der Organisation vor Spielen, über die Woche mit den gesamten Terminen, Sponsoren, Partnerschaften, Medienarbeit und, und. Das ist eine Maschine, die sozusagen eingeschwungen und gelaufen funktioniert. Das ist eigentlich der ganze Termin- und Arbeitsalltag. Berührungspunkte zum Sport habe ich nur an den Wochenenden, wenn gespielt wird.
Tatsächlich. Ich habe gehört, Ihr Schreibtisch, Sie sind ja Jurist, sieht auch aus wie ein Juristenschreibtisch, so mit vielen Akten und Mappen und...
Ich habe mir den Podcast angehört mit Markus Krösche.
Aha, ja, tatsächlich?
Ja, ja, natürlich. Und Markus schildert die Situation vollkommen richtig. Der sagt, bei mir liegt mehr zum Lesen auf dem Schreibtisch. Das stimmt auch. Manches erledigt sich zum Glück wie bei Helmut Kohl durch Zeitablauf. Ja, das kann man auch mal aussitzen und dann wirft man die Mappe weg. Aber in der Regel achtet mein Büro drauf, dass der Stapel irgendwann noch mal kleiner wird.
Ah, verstehe. Okay, okay. Also dann auch von hinten nach vorne. Aber das funktioniert bei so Akten natürlich nicht. Verdient man als Chef mit bei den Prämien irgendwie? Also
ja. Ist auch richtig so. Es müssen unterschiedliche Themen sein. Sport ist Sport, da geht es um Punkte, Tore, Tabellenplätze, Qualifikation für Wettbewerbe. Das ist eine andere Situation als bei uns.
Sie sitzen jetzt hier im Anzug mit Turnschuhen. Das ist so, ist Markenzeichen zu viel oder
nee.
Eine Angewohnheit? Eine
ist bequem. Also ich bin hier im Haus unterwegs den ganzen Tag, wenn du dann irgendwie...
An Spieltagen sehen wir sie dann auch so?
Ja. Weil du, also ich finde, nichts ist bequemer, als genauso unterwegs zu sein. Die Budapester kommen dann irgendwann mal raus, wenn es offiziell wird, aber nicht mal Arbeitsalltag.
Also wenn Sie den Bayern hier einen Unentschieden abbringen und die Delegation kommt, dann Budapester oder Turnschuh?
Turnschuh.
Auch so.
Auch das ist dann eher Statement.
Okay, ja, ja. Verstehe. Karl-Heinz Rummenigge legt immer großen Wert auf Schuhe.
Ja.
Also der sagt erst guten Tag, guckt einem in die Augen und dann geht's direkt... runter und wehe, sie sind nicht aus Leder und nicht geputzt, dann Sie müssen auf Ihr Schuhwerk achten.
Nee, das stimmt absolut. Ich hab auch diese Debatte mit ihm mal gehabt vor einigen Jahren. Das war ganz witzig, als ich nämlich genauso zu den Bayern gekommen bin, hat er mich genauso gemustert. Das dürfte so 6-7 Jahre her sein. Da war unser Verhältnis noch nicht so gut, wie es jetzt ist. Und dann hat er zu mir gesagt, also sagt der junge Kollege Hellmann, ich gebe dir einen Rat.
Und dann, sagt er das denn
ja,
wirklich?
Ja, hat er mir gesagt.
Junge Kollege Hellmann, cool. Ja,
das ist nett. Hat er mir gesagt, aber es gibt so 3-4 Leute in dem Geschäft, von denen lässt man sich das sagen. Finde ich auch überhaupt nicht irgendwie kritisch. Kalle hat extrem viel bewegt und ich mag ihn sehr, schätze ihn sehr und sein Rat ist auch immer willkommen. Insofern darf er mich auch mal maßregeln.
Was ich auch weiß oder gehört habe, ist, wenn Sie in offizielle Sitzungen gehen, etc. Sie brauchen auf jeden Fall einen Ausdruck. Also nicht, dass Sie nicht digital wären, aber Sie brauchen das händisch auf Papier. Ist das so?
Ja, und das ist
warum ist das so?
Nee, ich schreibe mir Gedanken, die auch sozusagen im Vorfeld kommen oder die einer während der Sitzung macht, in das Papier rein, um das danach nochmal zu sortieren. Das könnte man auch in ein iPad reinkritzeln, aber meine Fähigkeit, das im Kopf aufzusaugen, ist irgendwie konditioniert auch auf klassisches Buch, auch auf eine Zeitschrift in der Hand. Und wenn mich was interessiert, klebe ich irgendwie ein Post-it rein oder schreibe was dazu. Und da bin ich weiß nicht, ob das eine Frage von Sozialisation oder Erfahrung ist, ich bin auf die sozusagen digitale Kommunikation ausgelegt, aber nicht aufs Reinschreiben in irgendwelche Dokumente. Mhm.
Gibt es ein Post-it bei Mamouche ab 100 Millionen Hörer abnehmen oder wie ist das?
Ich weiß nicht, was bei Markus an der Wand hängt, aber die Akte Mamouche liegt nicht auf meinem Schreibtisch.
Ah, verstehe. Ja. Ich habe ein Zitat von Ihnen, das über sportliche Ziele äußere ich mich nicht oder die gebe ich nicht vor, das ist nicht meine Aufgabe.
Stimmt.
Jetzt habe ich gedacht, so als Chef und Gesamtverantwortlicher kann man eben auch sagen, also ersten 5 wären schon toll. Also stelle ich mir schon vor. Machen Sie gar nicht?
Ja, natürlich macht man das auch, aber es ist immer abgestimmt. Und ich will eigentlich nicht den ersten Schuss setzen, sondern der liegt bei Markus Grösche, also in der Summe immer beim Sportverantwortlichen. Wissen Sie, ich glaube im Fußball, wenn man Erfolg haben will, total an Rollenspiel. Wenn jeder das macht, wo er stark ist und wozu er da ist und sich nicht einmischt in die Themen des anderen oder nur dann, wenn er einen Rat geben will, aber nicht öffentlich mit Klugscheißereien, dann funktioniert's. Dann kann man lange kontinuierlich gut zusammenarbeiten. Gucken Sie sich doch mal an, welche Clubs in Schwierigkeiten gekommen sind. Es hat immer irgendwo eine Art Übergriffigkeit gegeben, vom Aufsichtsrat ins operative Geschäft, unter den Operativen oder von alten Legenden, die dann irgendwie nicht
Sie
lassen
können. Sie können gerne Beispiele nennen. Ich bin ganz offen.
Ich werde Namen natürlich nicht nennen, weil ich glaube, jeder...
Vereine würden reichen.
Vereine will ich auch nicht nennen, aber ich glaube, wenn man Erfolg haben will, geht das nur, wenn sich jeder selbst reduziert auf die Themen, die für ihn die maßgeblichen sind. Und dann wird man Erfolg haben.
Bei Dino Topmöller, aber bei den Vorgängern auch, bei Glasner zum Beispiel, schwingt das schon immer so ein bisschen mit, dass Sie natürlich wissen, welche Kraft Frankfurt hat, also qua Verein, was Sie gerade skizziert haben, dass die Erwartungshaltung schon groß ist. Also die Fans wissen natürlich jetzt, was passiert ist und denken, das geht jetzt so weiter. Sie haben mal von so einer gläsernen Decke gesprochen. Das fand ich ganz spannend eigentlich, die Aussage. Also man ist schon irgendwie da und muss jetzt trotzdem dadurch. Wie funktioniert das? Also ich will nicht sagen, dass Frankfurt am Ende der Möglichkeiten ist, aber man ist schon sehr weit und die letzten Prozent sind halt super schwer.
Ja, aber der Punkt ist schon einer, der uns beschäftigt, weil die Frage haben wir uns natürlich in den letzten 12 Monaten auch initiiert, natürlich durch den Gewinn des Europapokals haben wir uns auch gestellt. Was passiert eigentlich die nächsten 10 Jahre? Und wie können wir versuchen, Grenzen weiter zu verschieben oder gläserne Decken zu durchbrechen? Die Antwort darauf ist nicht einfach, weil sie natürlich immer erstmal auch eine wirtschaftliche Implikation hat. Wenn man noch erfolgreicher sein will, muss man mehr in den Kader investieren. Wie kommt man dazu? Was muss man dazu machen? Aber Sie haben ja die Erwartungshaltung der Menschen draußen angesprochen und noch nicht quasi den Weg raus. Ich finde das gar nicht so schlimm, weil es gibt einen unglaublichen Vorteil aus der Zeit von Heribert Bruchhagen hier. Der hat Eintracht Frankfurt mal auf ein Erwartungsmaß zurecht gestutzt, das den Ergebnissen der 10 Jahre zuvor entsprochen hat. Nämlich zwischen zweiter und erster Liga hin und her zu pendeln, bedeutet, wenn man zurück ist in der ersten Liga, sich erst wieder zu etablieren. Das Mantra, das Heribert hier eingebracht hat, nämlich zu sagen, wir werden diesen Club mal erden müssen, damit überhaupt wieder Erfolg entstehen kann, ist die Grundlage auch unseres Erfolges heute. Weil ohne diese Erdung hätten wir überhaupt nicht den Weg nach oben antreten können. Wir wären vorher kaputt gegangen an überbordenden Erwartungen. Dass wir jetzt natürlich nach quasi einer Dekade erfolgreicher Arbeit irgendwie uns nicht verschlechtern wollen und die Menschen das Gefühl haben, geht da noch mehr? Ja, damit müssen wir umgehen. Das finde ich aber nicht überzogene Erwartungshaltung. Und ich kenne natürlich auch die Trainer, die dann erstmal immer natürlich geneigt sind, ein bisschen Expectation Management zu tun.
Ist ja schlau.
Ist ja, ja schlau, ist also auch richtig. Und Dinge von sich fernzuhalten. Aber auch die müssen natürlich abliefern, wenn sie einen Kader bekommen, der ihnen Möglichkeiten offenbart. Und wir leben alle in einer Leistungsgesellschaft, da kann sich halt irgendwie keiner raustricksen.
Hört Dino Topmöller den Podcast eigentlich? Was heißt das denn übersetzt?
Naja, Champions League. Nee, das würde ich so als Zielsetzung nie formulieren, weil ich natürlich sehe, wer da, gehen wir mal von 4 Plätzen aus, wer da mitspielt.
Na, der 5. wird schwierig in dieser Saison.
Genau, der 5. wird schwierig, aber dann ist doch vollkommen klar, sie haben irgendwie Bayern, sie haben Dortmund, sie haben Leverkusen und Leipzig. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass die Dortmunder nochmal so 15 Spiele hinlegen wie jetzt vor Weihnachten. Die werden in der Rückrunde, die werden Gas geben, das haben die immer geschafft.
Hat Aki Watzke Ihnen das gesagt?
Nö, ich habe es Ihnen gesagt. Er hat gesagt, er soll nicht trübsinnig in die Weihnachtszeit gehen, weil ich kenne, der große Vorteil von Borussia Dortmund ist, dass die sich straffen können mit ihren 80.000 zu Hause und dann drehen die, wenn es drauf ankommt, nochmal die letzten 5, 6, 7, 8% raus. Ich bin da aus deren Sicht, wenn ich deren Perspektiven einnehme, relativ optimistisch, dass Dortmund nochmal durchstarten wird. Die Frage ist, was wird mit Leipzig sein? Weil natürlich ist es so, nach diesem Champions League aus, das drückt auf so einen Club, hat man vielleicht die Hoffnung, dass was passieren kann. Aber die haben uns jetzt 2-mal geschlagen. Also wir können jetzt nicht hingehen und sagen, also wir haben die ersten 4, Leverkusen, die uns geschlagen hat, die Bayern, da haben wir ein bisschen Glück gehabt, Leipzig uns 2-mal geschlagen, Dortmund uns geschlagen. Ja, wie sollen wir denn vermessen sein zu sagen, vor einem dieser Clubs landen wir in der Tabelle? Wenn ich das in den Raum stelle, bin ich nicht Realist. Und daran messe ich auch keinen Trainer.
Aber RB ist ja ein gutes Beispiel für eine sehr schmale Cluborganisation, sage ich jetzt mal. Wir haben natürlich jetzt mit Jürgen Klopp jemand, der dieses ganze Fußballthema weltweit begleitet. Haben Sie das diskutiert intern? Ist das jetzt nochmal die Kirsche auf der Sahne der unbegrenzten Möglichkeiten, dass RB nochmal einen Schritt macht?
Es ist Ausdruck der Tatsache, dass RB mit anderen Werkzeugen operieren kann und mit tieferen Taschen operieren kann als andere, weil so eine Personalie Klopp, jeder weiß ungefähr, was die kostet. Ja, den könnten wir jetzt in den Eintracht-Kosmos jetzt so unabhängig davon, dass er es nicht wollen würde, das könnten wir uns gar nicht leisten. Und das bedeutet auch in der übergeordneten Rolle in der ganzen Red Bull-Welt, es gibt natürlich Ressourcen und Möglichkeiten, sowas auf die Beine zu stellen, die andere nicht haben. Und das ist die Situation, in der man auch sich eine schmalere Organisation leisten kann. Weil wir müssen für unsere Fans, für unsere Sponsoren, für all die Partner, die wir haben, natürlich einen hohen Personalaufwand betreiben.
Heißt? In Summe?
Naja, wir haben über 500 Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist in der Summe dann schon noch ein bisschen mehr, auch gerade in bestimmten Schlüsselbereichen. Und da habe ich den Verein mit seinen 150 Mitarbeitern noch gar nicht mitgezählt. Also das ist mehr, als RB braucht. Warum? Weil wir müssen für jeden Euro, den wir ins System holen, anders kämpfen. Deswegen sage ich immer, die Auseinandersetzung mit RB, jetzt mal gar nicht politisch und irgendwie fanpolitisch nur gesehen, ist auch ein Wettbewerb der Systeme. Hier kämpft ein Verein, der sich aus der Basis, aus den Sponsoren, aus der Region, aus der Tiefe des Raums, sage ich mal, versorgt mit wirtschaftlicher Kraft, um wettbewerbsfähig zu sein. Und auf der anderen Seite hast du natürlich ein Unternehmen, das ist ja ein Unternehmen, das quasi die Dinge betreibt. Damit spreche ich gar nicht über die Qualität des Fußballs oder die Entwicklung oder was es leistet für Osten oder Westen. Das ist völlig unbeachtlich dieser Frage. Ich sage nur, es sind zwei Systeme, die aufeinander prallen.
Mhm. Wären Sie gerne oder würden Sie gerne mal zeitweise, übergangsweise in so einem RB-System arbeiten, sich das angucken, um zu sehen, was, also Sie wissen natürlich, wie die Unterschiede sind, aber um so eine Struktur einfach mal zu leben?
Bin ich nicht, auch bin ich als Typ nicht geeignet.
Und viele Fußballromantiker und Jürgen Klopp und Dortmund und Liverpool und Fußball pur. Als dann die Meldung kam, wird jetzt RB-Chef, wie auch immer man das lebt, waren ja schockiert. Verstehen Sie das?
Ich verstehe es aus so einer Außenperspektive schon, weil er natürlich eng mit Dortmund verbunden war. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass Jürgen Klopp ein Fußballromantiker war, ehrlicherweise. Und das mag auch vielleicht daran liegen, dass ich das ein oder andere immer natürlich mal näher gehört habe. Und man darf ja nicht vergessen, er hat zu Frankfurt auch eine besondere Geschichte, weil er damals Spieler war unseres ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Stäubing bei Rot-Weiß Frankfurt. Da hört man auch so dies und das aus der Zeit. Also das war jetzt, den Begriff des Fußballromantikers hätte ich jetzt mit Jürgen Klopp nicht zusammengebracht.
Warum nicht? Ist ja interessant.
Nein, weil es natürlich auch immer auch um die Erreichung persönlicher Ziele geht bei solchen Sachen. Ich glaube nicht immer nur wirtschaftliche, sondern auch ganz persönliche, dass man irgendwie was machen will, was einem Spaß macht, unabhängig von der Frage, woher das Geld kommt, sondern ich finde, Liverpool ist auch ein gutes Beispiel. Das ist ein Traum der Selbsterfüllung, einen solchen Club zu trainieren, aber nicht nur, weil es eine romantische Ader. Da hätte auch zu Millwall gehen können, ehrlicherweise, wenn er ein bisschen englischen Grasfußball hätte machen wollen. Nein, es ist auch so, eine tolle Mannschaft, wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten, ein Ansprechpartner hinten dran, was die Club-Eigentümerschaft anbelangt. Also es ist sehr einfaches Arbeiten, weil du dich am Ende nicht mit einer Schwatzbude, die irgendwie einen Mitgliederbeirat hat und dann am Ende irgendwelche Leute und Trainer bestätigen muss, wie ich das an dem einen oder anderen Standort gehört habe, damit musst du dich eben nicht auseinandersetzen. Es geht also nicht nur um die Romantik des Clubs und des Umfelds, sondern vor allen Dingen auch um, wo kann ich für mich gut arbeiten und das umsetzen, was ich unter Fußball verstehe.
Sie haben ja eben kurz über Perspektiven gesprochen, also 5 Jahre, 10 Jahre, das sind ja so Zeiträume, in denen Sie auch denken müssen, logischerweise, wenn man so einen großen Verein hat. Mario Götze hat uns das auch mitgegeben, netterweise, hat gesagt, frag den Axel Hellmann doch mal, wo steht Eintracht Frankfurt denn in 10 Jahren, auch aus persönlichem Interesse. Daraus schließe ich natürlich, dass er 10 Jahre noch bei Eintracht ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert, vielleicht außerhalb des Spielfelds.
Ja, seine Spielintelligenz wird er nie verlieren. Insofern wird er sicherlich noch eine lange Zeit spielen können und muss dann vielleicht einfach mal gucken, dass er dann dem einen oder anderen Zweikampf mehr aus dem Weg geht. Aber Spaß beiseite. Nein, Mario ist jemand, und das sieht man auch über die Frage, der guckt auch extrem aufs lange Ende, um zu schauen, was kann man heute tun für sich, aber auch für den Club, um Dinge zu entwickeln. Und ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, ob wir sportlich, das knüpft an das Thema mit der gläsernen Decke an, noch unsere Grenzen sehr viel weiter verschieben können. Ich weiß aber, dass die Eintracht in dieser Region, in dieser Bundesliga, eine noch stärkere Position und eine Konstante einnehmen wird, weil wir für eine Form und vielleicht auch ein bisschen rar gewordene Form der Fußballbegeisterung stehen, die Massen bewegen kann, aber gleichzeitig auch geschäftspolitisch, national und international, medienpolitisch relevant ist. Und das ist auch, glaube ich, das, was ich Mario antworten würde. Wenn du im Sport einen Bezug haben willst, der dir alle Möglichkeiten Richtung Wirtschaft, Richtung Finanzen und trotzdem große atmosphärische innere Begeisterung geben will, dann ist Eintracht Frankfurt meiner Ansicht nach die beste Adresse im deutschen Fußball. Weil die Bayern können das nicht mehr so. Das ist ein Club, der auf Erfolg aufbaut und der diese Form von Leidenschaft, die eben auch bedeutet, dass du mit Leiden umgehen musst, nicht mehr hat. Das gibt's in der DNA des FC Bayern nicht.
Also in der letzten Saison haben sie, glaube ich, schon ein bisschen gelitten.
Wenn ein zweiter oder dritter Platz, und ich sage selbst ein vierter, das bedeutet, in Ordnung. Aber eigentlich ist das in der DNA des FC Bayern nicht da. Der FC Bayern ist eine globale Marke, die sich mit der Frage der Wettbewerbsfähigkeit mit Real Madrid und Manchester City auseinandersetzen muss. Das ist eine andere Dimension. Bei Borussia Dortmund ist vieles sehr, sehr ähnlich. Aber ich weiß, dass viele Dortmund-Fans auf uns geguckt haben, als wir diese Europareise gemacht haben, quasi vor 2,5 Jahren, und gesagt haben, ach Gott, sowas möchten wir, diese Begeisterung möchten wir auch mal wieder erleben. Wahrscheinlich ist das der Fluch der guten Tat, dass wenn du 10 Jahre Champions League spielst,
das
du das nicht mehr so empfinden kannst.
Ja.
Aber im Moment, glaube ich, vereinen wir als Club wie kein anderer diese Mischung aus professionellem Arbeiten im Sport, aus wirtschaftlicher Kraft, aus Medienrelevanz und aus atmosphärischer Begeisterung wie kein anderer. Und das wäre auch meine Antwort an Mario.
Also das hört sich ja nach einem Jobangebot an, nach der aktiven Karriere für Mario Götze sozusagen. Bleib im Verein.
Ja, würde ich auch immer an ihn adressieren. Habe ich auch schon gesagt, ich würde mir wünschen, dass egal wohin sein Weg geht, weil für ihn auch persönlich, bei dem, was er macht, in Startups zu investieren, sich für Finanzen zu interessieren, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, sich auch nochmal anders mit seiner Familie quasi neu erfunden zu haben, als nur diese ewige 2014er-Geschichte. Ich kann das ja total verstehen und ich habe natürlich auch den Brief gelesen, den er an sich selber geschrieben hat in Horenis wunderbaren Buch Stimmen der Eintracht.
Ja.
Das ist, finde ich, auf den Punkt. Er wird keine bessere Plattform haben als die Nähe zu diesem Club.
War auch schon bei uns im Podcast übrigens, der Mann.
Richtung USA, Richtung Wirtschaft, das ist eine Rolle, bei der ich mir sicher bin, dass er die sehr gut spielen wird.
Sehr breit aufgestellt, Mario Götze, in jedem Fall. Also nicht nur auf dem Feld, sondern auch mindsetmäßig sehr beeindruckend. Sie haben ja diese Europareise beschrieben vor 2,5 Jahren, waren ja 35.000 in Barcelona im Stadion. Wie viele Tickets haben Sie davon besorgt?
Ich persönlich glaube, das waren 6 bis 8.
Das hat so wenig?
Ja, es hat sich so ergeben,
okay, sage ich ganz vorsichtig. Ja, ist ja der Präsident mächtig aus der Hose gegangen, sowas gibt es nie mehr und so weiter und so weiter. Jetzt haben die ja ganz andere Probleme. Und Dani Olmo kriegen sie nicht aufs Spielfeld, weil sie die finanziellen Mittel nicht nachweisen können. Das beim FC Barcelona, sie lesen das und denken was?
Ich wundere mich, weil natürlich... Ich habe immer auch das Gefühl, ein Club dieser Größe und dieser wirtschaftlichen Potenz muss doch in der Lage sein, sein gesamtes Finanzbild so zu sortieren, dass es dazu nicht kommt. Ich bin aber im Detail zu weit weg, um wirklich beurteilen zu können, woran es genau hapert, dass das nicht gelingt.
Aber das ist ja irre, finde ich. Also du holst für teuer Geld einen Spieler, der das natürlich auch im Vertrag stehen hat. Sollte es so weit kommen, kann ich woanders spielen. Da fliegen ja 200 Millionen weg. Wenn schlecht läuft.
Ja, also zur Summe kann ich nichts sagen, aber es ist natürlich auch für die Zukunft ein ganz schwieriges Thema, weil welcher Spieler will denn dorthin gehen, wenn er weiß, er kriegt keine Spielberechtigung. Also wir sehen ja möglicherweise aktuelle Transfers, die geplant sind, werden jetzt im Winter oder im Sommer sehr viel schwieriger werden.
Ja, absolut. Zumal es ist ja ohnehin, also Deutschland wird ja immer weniger im Moment, also wirtschaftlich, so hat man das Gefühl, die Vereine müssen immer mehr machen. Ist das Delta groß? Machbar, handelbar?
Die Erwartungshaltung an uns Clubs wird immer größer und die war schon mal sogar noch einen Schritt größer vor der EM in Sachen Nachhaltigkeit, im Thema soziale Verantwortung, aber auch, dass man sehr ausgewogen seinen Kader aufzustellen hat. Und wir merken es auch bei der Verteilerdebatte, es wird sehr viel in den Fußball und auf die Clubs projiziert. Es wird sehr viel von uns auch an moralischer Positionierung erwartet. Es wird sehr viel von uns an politischer Einflussnahme erwartet. Ich kann nur sagen, Vorsicht, der Fußball kann nicht lösen, was die Gesellschaft, die Politik und die Wirtschaft nicht im Yin und Yang hält.
Mhm. Gehen Sie noch in die Kleinmarkthalle?
Immer.
Samstags und ja. Fühlen da bei den Frankfurtern, was Sie von der Eintracht halten?
Ja, also auch eigentlich bei Heimspielen, wenn es geht, vorher, und da sind dann schon viele in Trikot und Schals, die sind dann völlig überrascht, weil ich bin dann noch im Hoodie und der Jeans unterwegs und manchmal auch unrasiert und dann sagen die, ey, du musst doch in 4 Stunden im Stadion sein und so. Aber es ist super gut und ehrlicherweise kann ich mich erinnern, war ich auch mal nach einem 0:1 an einem Freitagabend nach einer Niederlage dort. Da musst du dir natürlich auch ein paar Dinge anhören, die dir nicht so gefallen. Aber ja, das ist super gut, um Puls zu fühlen, was so los ist.
Seismograf, haben Sie immer gesagt.
Ja.
Der Seismograf, mein Seismograf ist Lothar Matthäus. Der weiß dann auch schon immer, wo was passiert, sozusagen.
Das stimmt.
Ja?
Ich bin immer wieder überrascht, dass Lothar tatsächlich die Fähigkeit hat, also der riecht, was in einem Spiel passiert. Ich weiß nicht wie, als ob der kann das atmen.
Das hat er von mir gelernt. Nein, leider nicht. Aber er ist wirklich ein großartiger Kollege und wirklich ein absoluter Fußballfachmann, der irgendeine Gabe hat, das Spiel tatsächlich vorauszusehen.
Ja.
Also das ist schon sehr spannend. Deswegen haben die Trainer auch ganz oft ein Interesse, sich irgendwie mit ihm auszutauschen. Ne? Also andere Generationen inzwischen ja schon, also bei den meisten jedenfalls, bei ihrem Trainer ja auch. Aber es ist trotzdem sehr spannend zu sehen, wie sehr sie darauf achten, was Lothar Matthäus über Taktik, über Auswechslung oder Einwechslung sagt, das ist schon sehr spannend. Der VAR, es gibt 3 Möglichkeiten. Muss weg, muss bleiben oder kann so nicht weitermachen?
Kann so nicht weitermachen.
Heißt?
nur messbare Entscheidungen. Alles, was im Ermessen des Schiedsrichters liegt, sollte weiter im Ermessen des Schiedsrichters ohne Einflussnahme des VAR entschieden werden.
Wer ist auf Ihrer Seite? Die Bayern, Dortmund, Leipzig?
Nee, das kann man so nicht sagen, sondern es gibt innerhalb der Clubs ganz unterschiedliche Strömungen. Also ich habe selbst zu Markus da oder mit Markus keine komplett einhellige Meinung, weil Markus schon den VAR auch weiter so sieht, aber mit einigen Anpassungen in bestimmten Bereichen. Und ich bin der Meinung, raus aus den Dingen, die du nicht messen kannst. Torlinientechnik, Abseits, das kannst du alles messen. Ja, aber Handspiel, was wir da an Wildwuchs bekommen haben. Oder auch die Frage, wann Foulspiel und wann er eingreift und wie die Schiedsrichter sich dazu stellen. Ich finde, das Leitbild muss sein, und Knut Kircher war ja auch bei uns im DFL-Präsidium, da habe ich das auch an ihn direkt adressiert, der autonome, starke, gestärkte und nicht in Zweifel gezogene Schiedsrichter, der dann auch Fehler machen darf. Und ich meine, so ist es halt. Da diskutieren wir dann in ihren Sendungen den Abend drüber und noch am nächsten Tag. Aber Montag geht die Welt weiter. Bei uns aber die VR-Debatte führt zu einer totalen Verlängerung dieser Themen, weil wir die Woche drauf dann schauen, warum hat er da eingegriffen und dort nicht. Es ist nicht mehr die Fehlentscheidung in der Situation, die man abhaken kann, sondern es ist eine, die dann eine viel größere Ungerechtigkeit schafft, weil sie nachvollzogen wird von mehreren Menschen im sogenannten Kölner Keller. Und das halte ich nicht für gut für den Fußball.
Wann ändert sich das? Sie haben eine starke Stimme.
Das ist jetzt erstmal eine Sache, finde ich, die Kommission Fußball
innerhalb. Aber wie lange dauert das? Also interessiert ja die Fans. Also wenn Sie jetzt als, also qua Chef Frankfurt, DFL-Präsidium, das wird diskutiert in der Liga. Also es muss ja schon Leute geben, die auf Ihrer Seite sind, logischerweise. So dauert das jetzt ein halbes Jahr, dauert das ein Jahr. Also wenn das so eklatant ist, wie Sie beschreiben, muss man ja was ändern.
Ich glaube, es wird schon diese Saison jetzt, also für die Rückrunde, Veränderungen geben und dann einige gravierende zur neuen Saison. Ich finde, man muss auch die Perspektive der Information an die Menschen im Stadion mit bedenken. Ich glaube, da wird jetzt, ist ja auch vorgesehen, ist ja auch angekündigt von Knut Kircher, wird es jetzt schon Veränderungen geben zur Rückrunde.
Welche?
Ich glaube, das Thema mit der Durchsage sollte man mal versuchen und probieren. Das wäre für mich ein Thema, dass man den Leuten zumindest mal sagt, was eigentlich genau geprüft wird.
Also wie in den USA, ne? Dann ja, drückt klar. Er auf sein Headset und dann kann das ganze Stadion und dann sagt er, Handspiel wird überprüft oder es war Hand oder es war kein Hand, damit die Leute wissen, was los ist.
Ich würde es sogar zeigen. Also ich meine, wir haben doch, die Szenen kommen doch später sowieso alle ans Tageslicht.
Ja? Das wird ja nicht gemacht, damit es nicht noch mehr
Emotionen
gibt und die Leute jetzt, also das kann ja gar nicht sein.
Aber das
also
ist doch der Fehler. Sehen Sie, wir bremsen die Emotionen aus, aber sagen, na, nach jedem Tor müssen wir erstmal warten, ob es gegeben wird. Die Leute jubeln, die Spieler jubeln und dann fällst du sozusagen, je nachdem wie es ausgeht, in ein Loch.
Aber Sie halten es für möglich, dass in der nächsten Saison, also 25, 26, es nur noch messbare Entscheidungen gibt?
Nee, ich glaube nicht, dass das im Moment eine Mehrheitsposition ist, die ich habe. Es ist meine persönliche Meinung. Ich würde aus dem VAR ein Stück weit aussteigen oder zurückgehen auf die Messbarkeiten. Und dann lieber wieder die Schiedsrichter autonom die Ermessensentscheidung treffen lassen.
Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte Omar Marmoush verpflichten, vielleicht jetzt im Winter noch oder vielleicht im Sommer. Ab wann heben Sie denn ab? Oder Markus Krösche? Also Sie sind ja in Abstimmung, da muss ja irgendein Preisschild, gibt es ja immer, logischerweise.
Markus Krösche hebt ab,
ja?
Und Markus Krösche hebt immer ab, weil wir natürlich uns alles anhören und für den Winter, für den Sommer abgehoben wird immer. Also der Hörer,
ja.
Sozusagen. Und Sie werden mir kein Preisschild entlocken, Sie werden auch unsere Verhandlungsposition nicht genau ermitteln können. Aber eins ist klar, wir sind als Club immer darauf angelegt, die Entscheidung in unseren eigenen Händen zu halten. Und das werden wir auch tun.
Aber ich meine, die Geschichte von Omar Marmoush ist natürlich toll. Also als kleiner Junge, also bei allem Respekt aus Kairo, entdeckt, glaube ich, von Pierre Littbarski, der ihn zu Wolfsburg 2 geholt hat, ablösefrei. Sie haben ihn dann auch noch ablösefrei bekommen aus Wolfsburg. Und jetzt ist er, was würden Sie denn sagen, wie viel wert ist er denn?
Ja, ich sage natürlich, 100 Millionen ist er wert.
Natürlich, verstehe.
Nein, aber ich gebe dem natürlich kein Preisschild. Es ist ein Spieler, der einen extremen Wertsprung gemacht hat. Aber
keine Ausstiegsklausel?
Sowas machen wir doch nicht mehr.
Ja, es gibt Es gibt schon noch welche, habe ich gehört, im Kader, die eine Klausel haben, aber ist ja,
aber
90% haben keine.
Sagen wir mal so, die ganz, 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 ganz überwiegende Anzahl, dort, wo es auch junge Spieler sind mit einem hohen Entwicklungspotenzial, haben wir, wie es so schön heißt, den Kader auf unserer Seite.
Das ist ja eine gute Nachricht für die Eintracht und für Sie, logischerweise. Wir haben jetzt mal ein bisschen nachgerechnet, so in den letzten 4,5 Jahren nur aus den großen Verkäufen, 330 Millionen plus minus, je nachdem, also aufs Komma gibt es sicherlich noch so ein paar Verschiebungen, aber das ist der grobe Rahmen.
Haben Sie gerechnet? Also ich habe das gar nicht, ich hätte es gar nicht parat. Ich glaube es Ihnen jetzt einfach mal.
Ja, ist so. Also ja. Ich habe es zweimal nachgerechnet, weil ich gedacht, Donnerwetter, also nur die Verkäufe. Also wir haben natürlich auch noch gekauft, ist ja auch klar, also Hugo, Etikette und so weiter und so weiter. Aber wo ist denn das ganze Geld? Ist das hier unten im Keller irgendwo, so Dagobert Duck-mäßig? Goldtaler-mäßig, das hört sich natürlich ganz toll an, ne? 330 Millionen, das eröffnet wahnsinnige Möglichkeiten und. Was ist die Wahrheit?
Die Wahrheit ist, dass das Geld quasi komplett reinvestiert worden ist und zwar auch aus gutem Grund, weil als Markus kam und den Kader vorgefunden hat, war unsere Situation, was die Werthaltigkeit des Kaders anbelangt, natürlich eine ganz andere. Wir hatten auch gute Spieler und wir haben ja dann auch im Sommer 2022 die Euroleague gewonnen. Aber wir hatten nicht die Hand auf den Verträgen. Das sieht man dann an Kamada und Ndika, die ablösefrei uns verlassen haben. Wir haben das Geld genommen, um quasi die gesamte Mannschaft zu verjüngen und die Verträge auch so auszugestalten, ohne bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, Ausstiegsklauseln, die Wertschöpfung.
Das kostet ja Geld.
Und genau das kostet in einer modernen Fußballwelt leider das entscheidende Geld, damit du als Club im Driver's Seat bleibst, was die Verkaufsmöglichkeiten anbelangt. Und wir haben das im letzten Sommer ja gesehen. Natürlich gab es zwei Clubs, die um Marmoush schon gebuhlt haben. Das war noch nicht seine vielleicht Vorstellung von Idealclubs, die er gehabt hat, war aber auch nicht unsere, was die Ablösesumme anbelangt. Und dann musst du auch die Kraft haben zu sagen, wir halten den Spieler. Jetzt nehmen wir mal an, der hätte eine Ausstiegsklausel gehabt über, sagen wir mal, 25 Millionen. Der Spieler wäre weg gewesen. Da bin ich relativ sicher. Irgendwer hätte sich mit ihm geeinigt, wir hätten keine Chance gehabt. Und ich sag mal, die Mannschaft des VfB Stuttgart letztes Jahr, eine super Mannschaft. Ich habe denen auch gern zugeschaut. Aber es kann eigentlich nicht sein, dass du genau diese Spieler, die deinen Wert bilden, dann für Ausstiegsklauseln gehen lässt. Ich weiß, in welcher Situation der VfB war.
Wollte gerade sagen,
die
hatten ja auch eine schwere Zeit.
Ja, kam
auch aus der zweiten Liga und.
Aber also, deswegen meine ich, in der Situation waren wir auch. Aber dafür musst du halt richtig Geld in die Hand nehmen. Und das haben wir gemacht und da sind unsere Mittel in eine Veränderung des Kaders geflossen.
Ich lade Sie jetzt auf ein Frankfurter Würstchen ein. Nicht, weil die so, die sind auch sehr lecker, aber was dazu kommt, da habe ich jetzt nochmal an unseren Nachnamen gedacht. Moment.
Ich ahne es. Sind wir verwandt mit denen?
Ja, wir haben jetzt hier Hellmann Dips und Frankfurter Würstchen. Ich habe ja auch gehört, dass sie mal so Spieleabende machen. Ich weiß gar nicht, wird Risiko gespielt?
Das stimmt, ja. Sie sind gut informiert.
Ja, zum Glück, ja. Also, manchmal muss man seinen Namen ja irgendwie buchstabieren, weil wie Hellmann, entweder sage ich hell wie dunkel, Mann wie Frau, das ist aber irgendwie so ganz abgegriffen, alle so haha, lustig.
Ja. Ja.
Weil ganz oft wird dann Sebastian Hellmer geschrieben. Also eine Mischung aus Sebastian Hellmann und Thomas Hellmer. Das haben wir so ganz mitbekommen. Oder ich sage wie die Mayonnaise. Das ist auch gut.
Kennt jeder.
Aber wirklich?
Ja, ist tatsächlich so. In den USA, like the mayonnaise, und dann sagen alle, hahaha, okay, aber die haben verstanden, dass es mit Doppel-N ist.
Also, ja.
Ja.
Ich finde, das zum Beispiel für ihren Sohn ist das ein Vorteil. Der Mayonnaise-König.
Ich hätte ihm gesagt, ein Vorteil wäre, wenn er sagen würde, yeah, well, I'm the grandson. Aber das ist
irgendwie. Aber ich versuche das jetzt mal, ja. Also, ich bin.
Aber haben Sie denn hier wenigstens echten Senf? Oder ist es
nee, ich habe das Problem ist, ich war gestern noch in drei unterschiedlichen Läden. Also in großen. Oh, hoppsala. Es gibt auch Senf von Hellmann.
Gibt
aber
es?
Den gibt es nicht im Handel. Den muss man, Entschuldigung, bestellen.
Muss man den bestellen?
Mm. Ich habe alles gegeben. Aber?
Mm. Also ich habe diesen Senf einmal gehabt. Ich fand den aber nicht gut. Mm. Entschuldigung.
Das ist ja eh Schleichwerbung.
Ja.
Also, wer es mag. Aber haben Sie mal jemand gefragt, ob Sie damit was zu tun haben? Also mich tatsächlich häufig.
Permanent.
In Österreich. Mm. Ach, wie die Mayonnaise. Ich so, ja. Man meint dann immer, vielleicht gibt es ja irgendwie so eine reiche Verwandtschaft in den USA. So ein Anruf.
Ich habe, die Erbschaft hat mich noch nicht erreicht.
Nee, mich auch nicht.
Aus dem Hellmann-Orbit.
Ja. Was ich auch weiß, Sie wollen mal einen Roman schreiben. Haben Sie schon eine Idee?
Ja. Sage ich Ihnen aber nicht.
Och.
Nein, sage ich nicht.
Also, der Herr des Meisters zum Beispiel. Als Titel. Könnte ja alles sein. Könnte ein Krimi sein, könnte ein Sachbuch sein.
Nee, ist schon ein bisschen...
Also was Politisches.
Nein, da kann ich gar nichts zu sagen. Das ist ja so, als wenn man irgendwie... Das ist ja ein völlig umgelegtes Ei. Also ja, ich habe vor...
Also wir brauchen ja Zeit zum Schreiben,
logischerweise. Ja, genau. Das kann man aber erst machen, wenn man aus dem Fußballgeschäft raus ist.
Aha.
Ich esse noch mal eine Wurst.
Ja, ich verstehe es schon. Das ist ja Ablenkung, nur damit Sie nicht sagen müssen. Aber welche Romanfigur wären Sie denn gerne? Haben Sie eine Idee? Also lieber Winnetou oder Old Shatterhand oder was ganz Klassisches? Irgendwie Dostojewski, keine Ahnung.
Also manchmal... im Fußballgeschäft komme ich mir vor wie der Graf von Monte Cristo, ehrlicherweise.
Tatsächlich?
Ja.
Oh, der hat aber lange da im
Chateau Kerker gesessen. Ja, aber der hatte eine lange Liste von Leuten, die er streichen musste, nachdem er wieder raus war.
Ist das eine Drohung?
Das können Sie jetzt interpretieren.
Haben Sie eine Streichliste, wenn Sie fertig sind? Hat Sie mal jemand richtig enttäuscht oder wann waren Sie zuletzt mal so richtig sauer? Fangen wir mit dem ersten an. Hatten Sie so eine Enttäuschung, wo es doch so ein Starre gibt?
Eine richtig große Enttäuschung gibt es im Fußball, finde ich, nicht, weil man wenig Erwartungen an Menschen hat, weil das Geschäft schon auch jetzt nicht so ausgelegt ist, dass man irgendwie so richtig Brüderschaft eingeht. Dafür sind wir alle auch Wettbewerber am Ende des Tages. Aber es gab schon auch Enttäuschungen, gab es auch auf der Clubseite, auch persönlich. Und die führen dann halt auch mal zur Auseinandersetzung und dann muss halt der ein oder andere auch mal gehen. Auch hier bei Eintracht Frankfurt war das so. In jüngerer Vergangenheit haben am Ende Enttäuschung zur Auseinandersetzung geführt und dann ist nicht Platz für zwei.
Wie gehen Sie mit Enttäuschung um?
Ich kann das relativ schnell abhaken, weil ich auch immer versuche zu verstehen, warum jemand das gemacht hat. Und wenn es nicht reine Boshaftigkeit ist, sondern vielleicht auch Charakterbilder, die ob in der Kindheit begründet oder durch Interessen getrieben, lösen bei mir irgendwie ein Verständnis aus. Also es ist nicht so, dass ich einem nachhaltig böse sein kann eigentlich.
Und wenn Sie so richtig sauer werden, da jetzt mal nach dem 0-3 zu Hause gegen XY, ist das ein Grund, warum Sie sauer werden und gehen dann in die Kabine und machen sich so richtig Luft? Oder wie ist Axel Hellmann, wenn er so richtig aus dem Sattel geht?
Also nach Spielen ist das eigentlich nie so. Also es gibt mal Situationen, wo du natürlich irgendwie dich ärgerst, vielleicht auch über einen Schiedsrichter oder eigene Fehler, die wir gemacht haben in dem Spiel. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich da mal so richtig sauer war. Ich bin manchmal wegen anderen Dingen sauer. Es gibt Sachen, und das wissen meine mitarbeitenden Kollegen und Führungsleute, wenn wir unter unseren Möglichkeiten bleiben, wenn wir nachlässig sind, wenn wir luschig sind, wenn wir behäbig sind, wenn bei uns nicht Elektrizität in den Poren ist bei den Entscheidungen, die wir machen, sondern wenn wir so, und das habe ich zum Beispiel 2022 dann so in der Zeit nach dem Europapokalsieg so gefühlt, bräsig, selbstzufrieden, und dann waren wir so, haben wir alle so nur diese Haltung gehabt, naja, das geht so von alleine. Da werde ich sauer und das muss ich dann auch meistens an dem einen oder anderen mal ablassen.
Sie haben ja den großen Vorteil, dass die Messlatte von Ihnen festgelegt wird, sozusagen. Wenn der Chef sagt, ist zu wenig, dann ist zu wenig.
Ja, aber manche Dinge können Sie nicht so vorab einfach mal prophylaktisch machen, sondern Sie müssen das dann mal beobachten und dann nochmal beobachten und dann erst reingehen, wenn es haptisch wird. Also wenn die Leute fühlen, jetzt geht's irgendwie, jetzt macht's was. Auf dem Platz ist dann immer einfach. Du siehst dann nach 6 oder 7 Spielen mit 4 Punkten, da muss eine Schippe draufgelegt werden. Aber in einer Organisation merkst du das nicht sofort. Vielleicht fühlst du es sofort, aber haptisch wird es noch nicht sofort, sondern da müssen Dinge in die Hose gehen. Einen Werbetermin, einen Medientermin. Die Dinge, die du machst, dürfen nicht mehr so gut sein. Und um das auslösen zu können. Und da haben wir uns angewöhnt, das ist nicht nur bei mir so, sondern auch bei meiner Kernführungsgruppe, lieber einmal zu früh auch mal wieder einen stramm stehen lassen als zu spät. Das hat einem Fußballbetrieb noch nie geschadet.
Sind Sie ein guter Chef?
Ach, das weiß ich nicht. Das kann man nicht sagen. Ich habe sicherlich einen eher autoritären Führungsstil im Umgang, aber eigentlich mit Witz und Herz ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Ich glaube, es ist immer so, wenn das Pendel in die eine Richtung schlägt, kommt danach eine andere. Und das Pendel nach mir wird sicherlich mehr in die Richtung gehen, wir müssen vielleicht mehr ausdiskutieren und setzen uns mehr, ich will nicht sagen in einen Stuhlkreis zusammen oder so. Dafür, ich stehe jetzt nicht für Stuhlkreis.
Sie wollten Bundeskanzler werden? Immer noch?
Nee, der Zug ist abgefahren, genauso wie auch der Oberbürgermeisterzug. Der Kanzlerzug war natürlich immer auch ein bisschen dahergesagt. Das Thema Oberbürgermeister hätte ich mir zugetraut und auch gerne gemacht, aber Frankfurt hat einen guten Oberbürgermeister und da würde ich auch nicht rangehen.
Die Bundeskanzlerposition ist vakant in jedem Fall. Wünschen Sie sich was für die Wahl?
Wir brauchen stabile Verhältnisse, weil was sich jetzt so die letzten 1,5 Jahre, 2 Jahre mit der Ampel abgespielt hat, ist einfach Gift. Es geht mir gar nicht so sehr um die Details der Entscheidung. Es geht darum, dass sie getroffen werden. Und wir haben, das glaube ich, da muss ich nicht ins große politische Fass irgendwie langen, sondern das ist, glaube ich, offenkundig. Wir haben so viele Herausforderungen im Land zu stemmen. Was wir brauchen, ist eine Klarheit in den Entscheidungen.
Mir geht es jetzt auch gar nicht um die politische Couleur oder sowas, verstehen Sie mir jetzt nicht falsch, aber wenn Sie jetzt sagen, also das müsste als erstes angeschoben werden oder verändert werden oder in eine Richtung geschoben werden, was wäre das?
Investitionen in die Infrastruktur im Land. Ich bin bei der Euro mit der Bahn unterwegs gewesen, so nach ewigen Zeiten mal wieder so geballt und Verspätungen, Zugausfälle, mieser Service war der Regelfall. Zu einem Spiel kam ich auch quasi erst zur zweiten Halbzeit. Das ist extrem ärgerlich.
Aber da umsonst dann, weil es ja keine Einlasskontrolle
gibt. Ja, das hat die UEFA leider anders gesehen oder beziehungsweise das OK. Infrastruktur, Verteidigung und wir brauchen eine resiliente Wirtschaft, auch bei dem, was aus Ost und West auf uns zukommt. Also wir müssen die Rahmenbedingungen für Industrie wieder schaffen.
Wer wird Meister?
Bayern München.
Warum nicht Bayer Leverkusen oder Eintracht Frankfurt?
Ja, für uns ist das überhaupt gar kein Thema. Ich glaube, dass Bayer Leverkusen nicht alle Rädchen, obwohl sie richtig gut sind, aber nicht alle Rädchen wieder bei 110% haben, um den Bayern, die dafür nicht 100% brauchen, um Meister zu werden, die Meisterschaft nehmen zu können. Deswegen die Bayern, ich habe sie gegen uns gesehen bei dem 3:3. Ich kann mich nicht erinnern, das habe ich auch Max Eberl danach gesagt, dass wir mal in den letzten 15 Jahren von einer Mannschaft so eingeschnürt worden sind und beherrscht worden sind wie von den Bayern. Und das war systemisch. Das war kein Zufallsprodukt, das war systemisch.
Ballbesitz mal 25% zwischendurch für die Eintracht. Das ist sehr wenig.
Ja, aber wir hatten gar keine Wahl. Und wir hatten auch gar keine Chance.
Ich wollte das unterstreichen.
Ja, aber die Fakten sind eben auch, dass wir 3 Tore geschossen haben.
Das stimmt, war ein wildes Spiel.
Ja, und schon zu Niko Kovac-Zeiten konnte man lernen, pressen die Bayern hoch, ja dann spiel halt...
Ist hinten viel Platz.
Weißt du, Bruder spielt den Ball lang. Ja.
Also vielleicht doch mal mit aufs Trainingsgelände mit dem Dino und ein paar...
Ach, ich bin da lieber Betrachter, das ist so viel leichter und ich unterhalte mich auch gerne mit Dino Topmöller über Sport, aber ich höre dann gerne eher zu, wie er Dinge sieht und man muss eine Sache wirklich sagen und das ist bei Trainern ja nicht der Regelfall. Die Fähigkeit von Dino, Dinge sozusagen seinem Gegenüber, ob jetzt bei mir, der jetzt nicht aus der Fußballfachwelt kommt, jedenfalls nicht aus der Fußballsportfachwelt kommt, Dinge zu erklären und dann irgendwie nicht auch sich aufzuschwingen zum großen Erklärbär, sondern sie einfach wirklich so zu erklären, dass ich sie verstehen kann, das ist schon eine außerordentliche Fähigkeit und das zeichnet ihn auch aus. Dieses Herangehen an Menschen, das Führen von Menschen, das Vermitteln dieser Themen halte ich für eine große Eigenschaft, vor allen Dingen, wenn man wie bei uns junge Spieler besser machen will. Wir brauchen auch einen Trainer, der genau das zum Ziel hat. Sonst geht unser gesamtes Konzept bei Eintracht Frankfurt nicht auf.
Sucht ihr auch einen privaten Rat bei Ihnen?
Dazu möchte ich nichts sagen. Wir hatten Gelegenheit, uns auch privat auszutauschen. Das war sehr gut. Und dabei möchte ich es auch belassen. Aber unsere Ebene geht über den Fußball hinaus.
Dann würde ich sagen, Herr Hellmann, vielen Dank.
Und ich danke.
Es hat viel Spaß gemacht. Also wir hatten ja Hellmann jetzt auf allen Ebenen hier als eine Art Tomatensauce, wie auch immer.
Aber ja, also ehrlicherweise.
Ja, ich weiß, was Sie sagen wollen.
Ja. Sun-dried tomato basil style sauce.
Chunky Burger Sauce. Immerhin. Ich habe alles versucht. Alle Läden hin und her. Was man auf jeden Fall feststellt, ist, dass Sie den Adler nicht auf der Brust, sondern in der Brust tragen, quasi. Also Ihr Puls geht Eintracht. Hat viel Spaß gemacht, war sehr spannend. Und ja, überall, wo es Podcasts gibt oder lange Takes bei Sky, hört es und oder schaut es euch an. Wir würden uns freuen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ackelmann.
Dankeschön.
Das war Spielmacher.
Spielmacher.
360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.